Guten Morgen, liebe Gemeindefamilie. So, ich sortiere mich mal und können wir gleich loslegen. Ich habe mal als erstes eine Frage, und zwar, wer von euch hat zu Ostern einen Frühlingsputz gemacht? Keiner. Mann. Kommt das noch in diesem Jahr, so ein Frühjahrsputz? Alter, also wer das jetzt nicht gesehen hat, es hat sich niemand gemeldet, glaube ich, hier. Ne? Also.
Es war Winter,
ja. Es ist vielleicht auch irgendwie jetzt nicht mehr die Zeit, wo man sowas macht. Vielleicht war das vor 50 Jahren noch anders. Also ich wollte euch eigentlich sagen, dass ich auch nicht so dafür bin. So viel Arbeit und so. Und es gibt ja auch Sachen, die sind auch einfach gut, wie sie sind. Ne? Das ist in Ordnung, bevor man sich jetzt so viel Arbeit damit macht. Aber ich erinnere mich an andere Situationen, da musste man durchaus mal putzen und aufräumen und Dinge ändern. Zum Beispiel als meine Eltern in die Wohnung eingezogen sind, wo sie jetzt wohnen. Zum Glück war der Vormieter, der ein halbes Jahr oder so gewohnt hat, schon sehr fleißig, hat schon sehr viel auf den Stand gebracht. Aber die Leute, die davor da gewohnt haben, hatten halt Hunde, so große. Und deren Platz war immer unter der Treppe und dort, wo die dann immer sich hingelegt haben und so, da war entsprechend die Wand auch braun und alles roch danach und so. Also da hatte der Vormieter schon gute Arbeit geleistet, alles renoviert. Und trotzdem war es dran, dass man dann einfach das ganze Haus nochmal streicht nach so ein paar Jahren. Und da, wo das möglich ist, freut man sich, glaube ich, auch darüber, wenn man irgendwo so einzieht, wenn dann alles sauber ist. Alles ist gut. Ne? Und ja, es ist so eine Sache, wenn es geht, dann macht man das. Ne? Ein andermal, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, 10 Jahre oder so, da war ich mit meinem Vater zusammen irgendwo über Bohmte, das ist so 80 Kilometer von hier, da haben wir ein Haus ausgeräumt, so eine Entrüppelung haben wir da gemacht, kannst du dich noch erinnern? Das ist halt so, eigentlich gibt es da so Dienste auch für, die kommen irgendwo hin und egal, wer da vorher gelebt hat, das kann mal eine Katastrophe sein und mal ganz einfach, wenn dann zum Beispiel jemand verstorben ist und keine Angehörigen hatte, dann wird ein ganzes Haus ausgerümpelt. Das heißt, dann hat man so große Container da stehen, meistens mehr als ein und dann kommt alles aus der Wohnung raus und da verbringt man dann teilweise mit mehreren Leuten mehrere Tage, um einmal alles nur rauszukriegen. Und wir haben ja alle unterschiedliche Vorstellungen, so der eine macht Frühjahrsputz und der andere nicht. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die mögen das, wenn es nur so Gänge durch die Wohnung gibt. Ne? So, und rechts und links sind die Sachen, die man halt nochmal brauchen kann. Die man so auf dem Sperrmüll gefunden hat oder die man vor 30 Jahren damals nicht wegschmeißen wollte. Wird man zwar auch nie wieder gebrauchen, aber vielleicht bräuchte man ja irgendwann nochmal. So, und da ist halt die Frage, wer räumt das auf? Ne? Also spätestens, wenn jemand verstirbt, kommt dann eine Truppe und räumt auf. Wie ihr merkt, es geht heute um Putzen und Aufräumen. Ich wollte nicht so viel über die Bibel sprechen heute. Und dann ist mir aufgefallen, letztens, als ich von diesem Nervengasanschlag da in London, England, gehört habe, habe ich gehört, dass da nicht nur die zwei im Krankenhaus liegen, sondern dass da eigentlich irgendwie so 100 Leute im Umfeld oder irgendwas mussten, da muss alles dekontaminiert werden. Einfach, man sieht davon ja nichts. Nichts sieht man. Ja? Aber trotzdem, überall, wo dieses Nervengas, das da eingesetzt oder wie auch immer wurde, das kann dort überall sein, in diesem ganzen Umfeld. Und das ist halt so mega Spezialfirmen, die brauchen jetzt Jahre dafür, um diese Bank so zu entsorgen, also wo die drauf gesessen haben, dass da nie wieder was passieren kann. Ich habe doch keine Ahnung von. Aber es gibt eben auch diese unsichtbaren Gifte. Dinge, die sowas wie Radioaktivität. Und die sieht man gar nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel so eine Entrümpelung oder so ein, vielleicht einzieht in ein Haus, in Tschernobyl oder in, wie ist das in Japan, Takimoto, Fukushima, ich meinte den Vorort gerade. Also wenn man da jetzt so hinzieht, dann ist alles einigermaßen sauber. Ja, also die Leute haben da ja auch gewohnt, dann geht man da jetzt hin und renoviert und dann streicht man alles und wunderschönes Haus oder sogar Neubau dahin. Ja, aber wenn das an einem Ort ist, wo diese Strahlung ist, dann ist das trotzdem dreckig. Versteht ihr? Es kommt manchmal gar nicht so drauf an, ob nun hier der Abwasch gerade gemacht worden ist. Es gibt eben andere Einflüsse, die können einfach alles verderben. wenn jetzt hier so ein Kernkraftwerk, wo ist das nächste, in Hameln oder so? Weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall, die da auch vielleicht schon stillgelegt sind, aber immer noch runterfahren über Jahre und so. Auf jeden Fall, wenn sowas hier hochgeht und wir sind verstrahlt, dann hat es auch nichts damit zu tun, ob wir die Spülmaschine ausgeräumt haben oder irgendwas. Ja, es gibt Dinge, die sind einfach dreckig und die müssen gesäubert werden. Auch wenn da jemand sagt, oh, ich glaube da nicht dran. Und es gibt ja viele Leute, die wohnen in solchen Gebieten und sagen, ah, das wird schon werden. Ja, auch wenn man es gar nicht möchte, ist es vielleicht trotzdem eine große Gefahr und bedeutet echte Gefahr fürs Leben. Und an der Stelle möchte ich ansetzen, und wir sprechen hier relativ wenig über Umwelt, Politik und Haus sauber machen in der Gemeinde. Wie ihr wisst, wir sprechen über Menschen und wie wir uns helfen und von Jesus helfen lassen können, wie er uns Rettung bringt. Und das möchte ich darauf beziehen, denn wir hatten gerade das Osterfest. Und Ostern hängt natürlich immer zusammen mit Karfreitag, das Sterben von Jesus, und Ostern, dass er wieder auferstanden ist. Und das, was Jesus dort gemacht hat für die Menschen, ist, dass er weltweit für alle Zeiten, von Anfang der Welt an bis in alle Ewigkeit, hat er sauber gemacht. Er hat gereinigt. Er hat alle Menschen all dieser Zeit gereinigt. Und zwar ist das so ein bisschen vielleicht so wie so ein Hausputz auch bei manchen, aber es geht noch viel weiter. Es geht eben auch bis in diese Radioaktivität hinein, selbst wo ein Mensch das gar nicht merkt, dass er verunreinigt ist. Selbst wo er meint, ach, bei mir ist alles super und ich habe noch nie was Falsches getan und ich habe noch nie gesündigt und ich bin sowieso der Beste. Ist vielleicht nicht alles so optimal, aber ich bin so richtig gut. Selbst dort, also selbst wenn das nicht begreift und nicht bemerkt, sagt Gott, dass kein Mensch vor ihm bestehen könnte. Aber er braucht Reinigung und Jesus bringt diese Reinigung zu Ostern. Da möchte ich einsteigen mit der ersten Folie. Ah, das. Jetzt drücken wir beide, ne? So. Okay, und dann möchte ich anfangen mit der Heiligen Schrift. Also alles, was bis jetzt war, war Einleitung und was jetzt kommt, ist die Bibel. Und das, was ich vorher gesagt habe, kommt von mir. Das, was jetzt kommt, kommt von der Bibel. Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganzen Welt, für die der ganzen Welt. Entschuldigung. Das ist eine sehr interessante Bibelstelle, weil sie eine der Stellen ist, die sehr deutlich macht, Jesus ist nicht nur für uns, also hier spricht Paulus aus seiner christlichen Sicht, für uns Christen, für uns Wiedergeborene, er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt. Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Für jeden Menschen der ganzen Welt hat er die Sünden bezahlt. Sie sind weg, sie sind bereinigt. Er hat bezahlt dafür. Für die der ganzen Welt auch. Damit hört es natürlich nicht auf. Es gibt ja viele Aussagen in der Schrift und man kann immer nur so ein paar zitieren hier während der Predigt. Aber zum Beispiel hier steht, was ist denn das mit dieser Sünde überhaupt? Denn der Lohn oder das Resultat der Sünde ist der Tod. Das gnädige Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, das ist einfach nochmal von einer Seite betrachtet, das, was ist da eigentlich zu reinigen, was ist da sauber zu machen? Aha, die Sünde, alles was gegen Gott ist, macht uns unrein, macht uns schmutzig, in Gottes Augen nicht ertragbar, unheilig und entfernt uns von ihm. Und das Resultat daraus ist der Tod, dass wir ewig nicht bei Gott sein können. Das Geschenk von ihm aber, wie es hier steht, das Gnädige, also das Freigebige, was er uns einfach geschenkt hat von sich aus, das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben bei ihm. In Jesus Christus. Warum in Jesus Christus? Ja, weil er das bewirkt hat. Er hat das Geschenk gemacht. Er hat am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen und hat unsere Strafe getragen. Er hat das für uns getan. So für Margot, für Rosi, für mich. Für uns alle. Für jeden Menschen der ganzen Menschheitsgeschichte. Er hat es getragen und er hat dafür bezahlt. Was hier aber gerade Paulus, der hat das hier geschrieben, besonders betont ist in diesen letzten zwei Wörtern unserem Herrn. Und da entsteht so ein kleiner Unterschied zwischen Leuten, die Jesus Herrn nennen, und der es auch wirklich natürlich dann sein soll, für die Jesus der Herr ist und für andere, von denen er nicht der Herr ist. Und da gibt es einen großen Unterschied, denn dieses Geschenk, was er uns gemacht hat, diese Vergebung, das, was er bezahlt hat, ist freiwillig. Er drückt das niemandem auf, sondern er stellt das zur Verfügung, er bietet es an und wir als Menschen sollen es annehmen. Wir müssen es annehmen, sonst bekommen wir es nicht. Es ist schon da, es ist vollbracht, die Sünde ist bereits bezahlt, er hat die Schuld bereits getragen. Aber wir haben es vielleicht schon angenommen, vielleicht noch nicht. In Johannes 3, Vers 15 bis 18 heißt es, das ist glaube ich 16 bis 18, denn so hat Gott die Welt geliebt. Also hier stellt sich auch die Frage, warum hat er das überhaupt getan? Er hat das getan, weil er uns geliebt hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier erfahren wir wieder Neues davon. Für viele ist es vielleicht ein alter Hut für euch, aber für manche, die verstehen vielleicht auch gerade nur Bahnhof. Also wenn ich jetzt auch irgendwas zu schnell übergehe oder so, sprecht mich nachher an oder redet hier mit Leuten untereinander, diskutiert das, sprecht darüber, ihr seid eingeladen dazu. Jesus selber sagt das hier, deswegen ist Jesus auch in Klammern eingefügt, weil er von sich selber spricht. Er sagt, wie bekommt man, also wieso kommt das überhaupt? Weil Gott die Welt geliebt hat. Und was hat er getan? Er hat seinen Sohn Jesus gegeben. Das ist dieses am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Wozu hat er das gemacht? Damit jeder, der an ihn glaubt, das ist so eine Art Bedingung, ja, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt. Das ist die Bedingung, wo Paulus vorhin auch gesagt hat, unseren Herrn. Es betrifft nur uns, wenn es Jesus auch wirklich unser Herr wird. Wenn wir glauben, wenn wir ihm gehören. Damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich lese weiter. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Das war nicht sein Auftrag, dass er kommt zum Richten. Sondern, dass die Welt durch ihn errettet werde. Die Welt war schon verloren. Jesus hat sie nicht zum Verloren gebracht. Er hat sie nicht tot gemacht. Sie ist es schon. Jeder Mensch in dieser Weltgeschichte ist bereits verloren. Er ist bereits durch eigenen Sünden und durch die Sünden überhaupt der ganzen Menschheit schon gefallen. Er ist nicht in Beziehung zu Gott. Jeder. Aber er ist eben nicht gekommen, um sie zu richten, sind in sich selbst schon lange gerichtet, sondern ist gekommen, um zu retten. Und dort heißt es, aus Jesus eigenen Worten, wer an ihn glaubt, also er spricht von sich selber, ne? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, obwohl er es verdient hat, muss man sagen. Es wäre gerecht, wenn wir gerichtet werden für das, was wir falsch getan haben. Aber er wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Und das ist eine ganz große Wahrheit, die wir in der Heiligen Schrift an ganz, ganz vielen Orten finden. Gerade wenn man die Evangelien durchliest, dann sieht man sehr viel, wie Jesus davon spricht. Manchmal noch so halb verschlüsselt, also so undeutlich, wo wir aus unserer Sicht schon wissen, er ist später gestorben, er ist wieder auferstanden, was die Leute zu der damaligen Zeit oft nicht so genau begriffen haben, seine Jünger zum Beispiel. Aber wo er schon über diese Dinge gesprochen hat, wo er über den Menschensohn spricht und vielleicht war den Hörern in dem Moment gar nicht so klar, was der Menschensohn eigentlich meint. Aber also das ist oft so, dass man aus unserer heutigen Sicht das ganz einfach sehen kann, weil wir schon wissen, wie es ausgegangen ist, dass er nämlich wieder auferstanden, also er ist gestorben, wieder auferstanden ist. Und später bei Paulus und in den ganzen Briefen und so weiter ist es halt sehr viel deutlicher, weil dann die Leute, die es aufgeschrieben haben, es ganz begriffen haben und dann richtig darüber auch gepredigt haben, dass wiedergegeben wird, dass diese Rettungsbotschaft, dass Jesus Christus rettet, und der Sohn Gottes ist, der für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Sodass auch wir mit ihm gestorben sind, wenn wir das annehmen und wieder auferstanden sind, bereits jetzt ewiges Leben haben. Das ist halt eine sehr, sehr gute Botschaft. Die beste der Weltgeschichte. Und jetzt in sich. Und da möchte ich auf etwas eingehen, was an einer Stelle praktisch Jesus mal berichtet hat, was von Jesus berichtet wird. Er war so mit seinen Jüngern zusammen und hat, also ich lese das gleich vor, müsst ihr jetzt noch nicht lesen. Er hat mit seinen Jüngern zusammen so das letzte Abendmahl gefeiert. Es war ein paar Tage vor seinem Tod, ganz kurz davor. Und er hat sich hingesetzt mit denen, hat sich zu ihren Füßen gesetzt und hat angefangen, ihre Füße zu waschen. Ich glaube, das war in der damaligen Zeit noch ein bisschen was anderes als heute, aber Stellt euch die Situation vor, Jesus kommt bei euch heute zu Hause rein oder euer Bruder, euer Vater, Mutter, Frau, Kind kniet sich vor euch hin und wäscht euch die Füße. Was das für euch selber bedeutet. Und man denkt, ah, lass das. Brauchst du nicht. Ist ja gut gemeint. Wenn es echt gemacht wird, dann braucht es echt nicht sein. Ne? Schämt man sich ja. Und das ging Petrus genauso. Petrus spricht in der Situation, ah, Jesus, du sollst mir nicht, nie und nimmer sollst du meine Füße waschen. Also absolut gar nicht, auf gar keinen Fall. Und ich kann das so gut verstehen, das will man doch auf gar keinen Fall, dass der Herr und Meister, und hier in so einem Text, das ist ja noch relativ schnell, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber so stellt euch das in real vor, jetzt hier. Nee, auf gar keinen Fall. Und Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil von mir. Jesus spricht hier von dieser Waschung. Letztendlich geht es ihm nicht in dem Moment um den Staub an den Füßen von den Jüngern. Es geht nicht darum, dass die an dem Tag sich die Füße nicht gewaschen haben oder so. Dass er denkt, oh, hier riecht es so. Müssen wir mal, darum geht es ja nicht. Das würde er deswegen ja auch nicht machen. Sondern es geht doch darum, dass er den Jüngern, seinen Nachfolgern und eigentlich allen Menschen was zeigen möchte. Er ist bereit zu dienen und zu waschen, zu reinigen. Er möchte reinigen, Menschen. Und er sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil von mir. Dann hast du keinen Anteil an mir. Dann gilt das, was ich getan und für dich tue, gilt nicht für dich, wenn du dich nicht waschen lässt. Petrus war ja ganz schlauer. Petrus war auch total ehrlich. Und was macht er? Er sagt, ja, wenn das so ist, dann wasch mich ganz. Also auch die Hände, den Kopf, den Popo hat er ausgelassen. Ne? Also er hat nicht gesagt, bade mich komplett. Das ging ihm vielleicht in der Situation vor den anderen auch zu weit. Das macht man ja nur auch nicht. Aber also jetzt so rituell oder wie auch immer, also wenn mir die Fische, also wenn ich dann zu dir gehöre, komm, auch die Hände, die gucken ja raus aus der Kleidung, ne? Die Hände und den Kopf wasch mir auch. Da war ja auch nicht ein Kind von Traurigkeit. So, also er wollte ja mal ganz oder gar nicht. Ne? So kennen wir ihn ja auch. Und das sind so Stellen, die das belegen und zeigen von ihm. Herr, dann wasch mir nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und meinen Kopf. Wasch mir nicht nur meine Füße, auch die Hände und meinen Kopf. Aber Jesus sagt was sehr Interessantes und das gilt auch für uns heute. Er sagt nämlich zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich nochmal ganz zu waschen. Ausgenommen die Füße, sondern er ist rein. Was heißt das? Was bedeutet das für uns? Wenn jemand gebadet ist, und wir müssen uns vielleicht auch die damalige Zeit vorstellen, in so einem damaligen Dorf, alles Sand auf den Straßen und so weiter. Stellt euch vor, ihr geht zu einer Hochzeit, zur Hochzeit von Jesus. Und ihr geht dorthin. Und was macht ihr vorher, bevor ihr zur Hochzeit geht? Ihr zieht ja nicht nur den schönen Kittel an, sondern man duscht, wäscht, wie auch immer sich vorher, man macht sich rein. Ja? Man macht sich sauber. Man kommt nicht so vom Feld, oh, verschwitzt und ich gehe mal los, sondern man wäscht sich vorher. Und das war damals ganz normal. Wenn man zu so einer Hochzeit geht, dann wäscht man sich vorher. Und dann ist man auch von oben bis unten rein. Dann ist man sauber und frisch und geht so hin, läuft dann mit seinen Sandalen über den Hof und drei Straßen weiter, kommt beim Hochzeitssaal rein oder wo auch immer man gerade hingeht. Und was ist? Man ist ja noch sauber. Man ist auch nicht durchgeschwitzt von dem kurzen Lauf durch die Straße. Es ist noch in Ordnung. Man ist noch sauber. Aber die Füße sind nun mal wieder ganz staubig und dreckig. Ne? Das ist das, wovon Jesus hier spricht. Und er sagt, hey, wenn du schon ganz gewaschen bist, dann bist du schon ganz gewaschen. Du bist rein. Alles in Ordnung. Außer die Füße. Aber die Füße machen dich jetzt nicht komplett unrein oder sowas, sondern die Füße, die muss man halt dann auch nochmal waschen. Und das war damals auch ganz normal, das ist so eine Sitte gewesen, dass wenn man irgendwo hinkommt, dann wurden einmal von den Dienern dort vor Ort nochmal die Füße gewaschen. So, und dann war man wieder ganz sauber. Und das war den Leuten ja damals auch ganz wichtig, dass man sauber war, auch so fürs Prestige und fürs Wohlgefühl und so. Man möchte sauber sein. Und Jesus greift das halt hier in diesem Beispiel so auf und er zeigt uns, er ist derjenige, statt irgend so ein Diener, so ein Sklave. Er ist derjenige, der sich runterbeugt. Er ist der Herr, der so dieses Untergewand, wie das heißt, so man hebt so seinen Rock, was weiß ich, was man da anhatte, so hebt man hoch, kniet sich vor einen anderen Menschen auf die Erde. Vielleicht hat er auch schon gesessen irgendwo, aber man kniet sich davor hin, nimmt sich Wasser, nimmt eine Schürze, nimmt so einen Krug mit Wasser, ein Handtuch und wäscht jemanden die Füße. Das tut Jesus für uns. Das ist eine große Aussage. Dann ist die Aussage, dass er sowohl davon spricht, dass er Menschen ganz badet oder wenn jemand gebadet ist durch ihn, dass er nur noch die Füße gewaschen haben muss. Aber dass dieses Baden grundsätzlich auch eben wichtig ist. Wenn das nicht getan hätte, wenn das nicht zusammengehört, hätte er nicht gesagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil von mir. Um grundsätzlich Teil von Jesus zu haben, muss man gewaschen sein. Und zwar dies Einmalige, ganz gewaschen, aber auch immer wieder die Füße. Und ich möchte das unterscheiden und aufhören für euch. Ich möchte einmal kurz dazu sagen, was bedeutet es jetzt nun, ganz gewaschen zu sein? Und das ist das, was ich in den Bibelstellen vorhin gelesen habe. Jesus spricht davon und die ganze Heilige Schrift spricht davon, dass wir gerettet werden durch ihn. Durch Glauben werden wir gerettet, heißt es. Weil er es uns geschenkt hat, nicht weil wir uns es verdient haben. Nicht, weil wir Anspruch drauf hätten oder weil wir doch eigentlich schon so mehr Gutes als Schlechtes getan haben oder irgendwas. Wir brauchen es. Wir brauchen es in unserem ganzen Leben und es recht zum Lebensende für die Ewigkeit, dass Gott uns einmal ganz rein macht. Und diese, hatte ich ja vorhin gesagt, diese Vergebung unserer Schuld ist eigentlich schon passiert. Es ist eigentlich, Jesus hat schon für jeden Menschen damals am Kreuz alle Schuld der Welt auf sich genommen und getragen. Aber damit es für uns gültig wird, damit ich, Sören, gerettet bin und meine Schuld und ich ganz gewaschen bin, wie einmal ganz gebadet von Jesus, dass ich einmal ganz rein bin vor ihm und das in Ewigkeit gilt. Ganz egal, ob ich noch kurz über die Straße gelaufen bin und mir die Füße kurz wieder dreckig gemacht habe, spielt keine Rolle dafür, dass ich grundsätzlich ganz gereinigt und ganz gebadet bin. Das ist das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Er hat für ewig für mich bezahlt, er hat alle Schuld getragen, er hat mich ganz rein gemacht. Und das nehmen wir einmalig an von ihm. Und dadurch sind wir sein Kind. Dadurch sind wir von ihm beschenkt worden, dass wir auf ewig sein Kind sein dürfen. Für immer. Und er sagt, ihr werdet in Ewigkeit bei mir sein. Und alles Leid, aller Schmerz wird vergangen sein. All Tränen werde ich von euren Augen abwischen. Das stellt er in Aussicht für alle, die an ihn glauben. Für alle, die Herr zu ihm sagen. Und hier geht es nicht um Lippenbekenntnisse, sondern um Herzenshaltung. Ich komme wirklich zu ihm. Ich komme in meinem ganzen Herzen zu ihm und sage, Jesus Christus, ich weiß, ich bin es nicht wert und ich bin schmutzig vor dir. Ich habe gesündigt in meinem ganzen Leben. Und alles, was ich getan habe, ich bringe es dir. Ich gebe es bei dir ab, Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du mich gerettet hast. Dass diese Schuld von mir weg ist von mir und dass du sie genommen hast. Ich nehme diese Errettung an und werde gerne dein Kind. Danke, Jesus. Das ist so eine Übergabe, eine grundsätzliche Sache und die muss ich in meinem Leben tun. Und trotzdem, obwohl es so wichtig ist, dass man sie tut, ist es halt auch so erstaunlich, dass Gott die Wahl dafür freilässt. Er zwingt ja niemanden. Er ruft dazu auf, wie heute Morgen ich hier in seinem Namen aufrufe, weil es einfach die Heilige Schrift sagt, ja, und wofür wir als ganze Gemeinde stehen, ja, dass diese Rettung wichtig ist. Trotzdem bleibt es jedem selber überlassen. Es bleibt jedem selber überlassen und Gott sagt, ich lade dich ein. Bitte, hier, komm. Ich habe alles für dich getan. Und er freut sich darüber. Und nichts auf dieser Welt könnte schwieriger oder schlechter oder irgendwas für ihn sein, was er nicht bezahlt hätte, sondern er hat es bereits bezahlt für eine Ewigkeit. Eine andere Sache ist, dass dieser zweite Aspekt, über den ich noch so 10 Minuten reden möchte, der zweite Aspekt ist, dass Jesus sagt, ich möchte trotzdem die Füße waschen. Weil er weiß, Petrus, du bist schon rein. Und wenn wir einmal so bei dir, Jesus, waren, wie ich das gerade gesagt habe, dann sind wir bereits rein, so ganz, ganz gewaschen. Wie gerade aus der Badewanne
mit Ohren sauber gemacht und allem drum und dran. Dann kommt noch dieser Moment, wo wir so über die Straßen laufen, also sprich, wo wir heute leben, morgen leben, gestern leben, gelebt haben. Und wo wir, ja, wie soll ich sagen, wo wir permanent uns wieder schmutzige Füße holen. Das ist doch die Realität, oder? Wir gehen so durch den normalen Tag und wir holen uns wieder schmutzige Füße. Jesus macht uns zwar sauber, aber das, wie wir uns verhalten, macht uns immer wieder unrein. Das ist so ein komisches altes Wort, rein, unrein. Ne? Aber ihr versteht, was ich meine. In Jesu Augen machen wir uns immer wieder, jeden Tag neu mit unseren Gedanken, mit dem, was wir tun, was wir anderen antun, was andere uns vielleicht antun, wo wir wieder Groll in uns haben. Wir verunreinigen uns ständig. Aber wie war das bei der großen Waschung, wo wir mal so ganz gebadet worden sind von ihm, weil wir seine Kinder geworden sind? War es da auch so, dass wir ja unseren Teil dazu beigetragen haben? Nö. Wir mussten nicht unseren Teil dazu beitragen. Wir haben in dieser Waschung nichts getan. Wir haben es nur empfangen. Wir haben gesagt, ja, Jesus, ja, du darfst gerne, wasch mich. Und so ist es auch jeden Tag neu. Immer wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe, immer wenn irgendwas wieder schief gelaufen ist, ich kann jeden Tag neu zu ihm kommen. Und wenn ich ehrlich zu ihm komme und sage im Glauben, Jesus, vergib mir, wasch mir meine Füße, mach mich wieder rein, dann wird er jeden Tag mich neu reinigen. Jeden Tag. Mein Leben lang und in Ewigkeit. Und deswegen muss ich da auch an diesem Punkt keine Angst haben. Ha, also wenn ich jetzt im falschen Moment sündige und gerade dann sterbe, was denn dann mit mir? Das ist vielleicht pointiert, ein bisschen lustig, aber es ist gar nicht lustig, wenn man sich mal ehrlich darüber Gedanken macht. Und viele von uns hat das vielleicht schon mal im Leben beschäftigt. Was ist denn, wenn ich gerade dann sterbe, wo ich gerade in Sünde was getan habe, einen Fehler gemacht habe? Wo ich gerade was gegen Gott gemacht habe, ganz bewusst, ich wusste eigentlich, das soll ich nicht, aber eben, ich wollte es trotzdem. Jesus sagt, wir sind bereits gewaschen von ihm. Und wer ganz gewaschen ist, braucht nicht mehr gewaschen zu werden, sondern er ist ganz rein. Das steht hier, lest es. Der ist ganz rein. Aber die Füße müssen trotzdem gewaschen werden, sagt er. Ja? Unsere Errettung ist da. Sie ist ewig da, wenn wir sie angenommen haben, weil Jesus stark genug ist, alles zu begleichen. Und dennoch brauchen wir das auch, um in ihm zu sein, um ihm nahe zu sein. Diese komplette Reinigung haben wir und dann immer wieder die Füße. Da gibt es natürlich auch die Spezies, die sagen, ja, ich habe das einmal gemacht und jetzt, seitdem habe ich ja gar keine Sünde mehr gemacht, hat alles... Das war Adam in mir, das ist so ein Konstrukt, wo man sich so überlegt, was in mir macht was. Und da gibt es einen Bösen in mir und einen Guten in mir. Und irgendwie, das kann man auch so begreifen, Paulus spricht davon. Aber dann sagt man irgendwie so, ja, ich habe ja nun gar nicht mehr gesündigt, ich brauche kein Füßewaschen mehr. Ne? Und da sagt, Andreas, kannst du mir mal helfen? Meine Fernbedienung willst du nicht. Einmal weiter. Ja, danke. Da gibt es ja diese Spezies, die sagen, oh, ich habe nicht gesündigt. Und was sagt die Heilige Schrift dazu? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Also wir machen uns selbst was vor, arg böswillig. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, dann ist er, Jesus Christus, treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Und er reinigt uns mit der Fußwaschung von jeder Ungerechtigkeit. Er ist treu und gerecht und er wird uns immer reinigen. Und das brauchen wir immer wieder. Während wir uns nur einmal bekehren, das ist das Wort dafür, dass man einmal umkehrt, dass man den alten Dreck hinter sich lässt und sagt, ich bin jetzt nicht mehr mein eigener Herr, sondern Gott, du bist mein Herr. Du bist derjenige, dem ich gehöre und dem ich mein Leben gebe. Diese einmalige Waschung und dann gibt es halt diese regelmäßige Waschung, wo ich eigentlich nur empfehlen kann, sobald euch was auffällt und ihr ein schlechtes Gewissen habt, dann geht zu ihm, sagt ihm das einfach im Herzen, ey, ich habe das falsch gemacht und es tut mir leid, hilf mir, reinige mich, mach du es wieder gut. Und er sagt nicht, hast du ja schon gestern auch gemacht, machst du sowieso immer wieder, nein. Er sagt, hey, ich sehe, es tut dir leid und ich vergebe dir gerne. Ich habe dafür bezahlt, ich habe es bereits getan, ich tue es gerne. So ist Jesus. Und so wird er immer sein, in Ewigkeit. Aber was ist das so in unserem Herzen, was wir da benötigen an Reinigung? Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht. Und ich glaube, unser Herz, also wir selber in uns, wir brauchen immer wieder diese Reinigung, denn und diese Vergebung dann. Denn es gibt immer so einen Abfall. Irgendwelchen Schund in meinen Gedanken, die ich irgendwie mir zum Beispiel per Fernsehen reingezogen habe, per Internet, mit Leuten, mit denen ich mich umgebe, irgendwelchen Leuten, denen ich gerne zuhöre in den Medien, die mir einfach irgendwelches Gedankengut in den Kopf reinreden und ich so mehr und mehr dann irgendwann auch glaube, was die sagen, dass man irgendwann so viel Abfall in seinem Kopf drin hat, dass man selber gar nicht mehr klar denken kann. Dann ist man so verwirrt oder so eingenommen von irgendwelchen Gedanken, die andere Leute in einen reingestreut haben oder von Bildern oder von Serien oder von irgendwas, die verunreinigen einen. Und ich glaube, dass man damit auch zu Gott kommen kann. Weil man weiß ja ganz genau, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwie irgendwelche Filme guckt und dann weiß man ganz genau danach eigentlich, eigentlich tut mir das ja nicht gut. Ne? Aber naja, wenn nächstes Mal dann doch wieder ein Film kommt, der mir so gefällt, dann ziehe ich mir doch wieder rein, oder? Und diesen Abfall, den man sich so permanent reinziehen kann im Leben, davon muss man sich trennen. Und man muss es zu Jesus bringen und sagen, ich will diesen Mist nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Jesus, und reinige mich. Mach du mich rein. Und er ist nicht verlegen drum. Er sagt nicht, den Dreck kriegen wir aber schlecht wieder ab. Sondern er sagt, ja, ich reinige dich. Und obwohl seine Reinigung echt ist und vor Gott gilt, ist es ja so, dass manche Erinnerungen daran uns vielleicht trotzdem immer wieder reinreiten, oder? Dann hat man irgendwelche Gedanken schon mal so eingesät bekommen im Kopf und sie sind trotzdem immer wieder da. Und auch da gilt es, dass man immer wieder zu Jesus geht und sagt, reinige mich davon, bitte Herr, reinige mich, wasch mir die Füße. Ein anderer Punkt dabei, der Fußwaschung benötigt oder einmal eine Waschung ganz allgemein, aber auch dann konkret, ist Belastung mit okkulten Dingen, mit Experimenten, mit Wahrsagerei, okkulte Sachen, die in Filmen, in Spielen oder wo auch immer vorkommen. Wir unterschätzen ja immer alles gerne. Man denkt sich, so ein Horrorfilm, da geht es nur um einen Thrill in meinem Herzen, so in dem Moment. Aber sie richten Schaden an. Und es ist ganz bewusst so, dass wir auch mit so einem Kram zu Jesus kommen können und sagen, vergib mir. Reinige mich davon, dass solche Gedanken eben nicht plötzlich in mir wieder hochkommen. Und dann habe ich in Momenten, wo ich eigentlich beten will, kommen dann zum Beispiel irgendwelche Fratzen wieder hoch und irgendwelche Sachen, die ich gesehen habe. Oder nachts, wenn ich schlafen will und sie beschäftigen mich. Und ich kann zu Jesus sagen, reinige mich davon. Und es ist für ihn kein Problem. Er krempelt seinen Ärmel hoch und er wäscht uns die Füße und er reinigt uns davon. Und wir brauchen das. Eine andere Sache aus einem ganz anderen Lager, aber eben auch eine Sache, wo wir immer wieder Fußreinigung, so Waschung brauchen, ist Stolz. Das Gegenteil von Demut. Wenn man sich selbst irgendwie so wichtig nimmt oder wenn es einem selber, ja, wie soll man das sagen, wenn man so Dinge in sich hat, die von denen man selbst so überzeugt ist und da bin ich besser als alle anderen oder ich habe das besser begriffen als alle anderen oder letztendlich so eine Herzenshaltung, die mich hochhebt auf Kosten anderer oder auch unabhängig von ihnen, Stolz statt Demut. Mit einem stolzen Herzen kann ich halt nicht zu Jesus kommen. Ne? Mit einem stolzen Herzen kann ich nicht sagen, ja, mach du mal da unten, wasch mal. Ist so. Manchmal, ist vielleicht ein bisschen provokant gesagt, aber manchmal ist es ja so, dass man in so einem inneren Konflikt steht. Auf der einen Seite will ich ja mit irgendeiner Sache gar nicht so richtig aufhören. Schon jetzt so bei Jesus, aber eigentlich irgendwas hält mich ja doch noch. Ja, ich bin ja auch nicht so ganz Herr meiner selbst. Ich kann meinen Charakter ja nicht selber formen, einfach so mal eben. Geht ja nicht. Sondern ich kann mit solchen Dingen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid. Bitte wasch meine Füße, mach mich rein, mach mich in deinen Augen verändere mich, dass ich vor dir besser dastehe, weil es mir Freiheit bringt, weil es mir hilft. Und in diesem Bereich, da passen natürlich viele Sachen rein. Stolz, Hochmut, Geiz, mangelnde Selbstbeherrschung. All das macht uns gefangen. Ein anderer Punkt, damit möchte ich schließen, ist, wo wir wirklich unsere Füße immer wieder waschen oder so lange waschen müssen, bis wir da wirklich ganz rein sind, ist unsere Vergangenheit. Unsere Vergangenheit, ich glaube, dass das eine Sache ist, die sehr verschlossen ist in unserem Herzen und wir normalerweise das in der Öffentlichkeit nie besprechen. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, jeden von uns betrifft, dass man irgendwie so Bausteine in seiner Vergangenheit hat, so Erinnerungen und irgendwie peinliche Sachen oder Probleme, die man irgendwann mal hatte, die einen bis heute immer wieder hochkommen. Schießen sie in den Kopf rein und machen einen traurig oder depressiv oder beschämt oder irgendwas und sie sind dafür da, um uns runterzuziehen, um uns fertig zu machen, um uns so klein mit Hut zu machen, um uns fertig zu machen. Und diese Vergangenheit, die immer wieder in mir vielleicht hochkommt und wo mir vielleicht was getan worden ist, aber wo ich vielleicht auch anderen was getan habe, die muss bereinigt werden. Und der Weg ist natürlich, wir wissen das, über Vergebung gegenüber anderen, aber auch selbst, wo wir das nicht so richtig auf die Kette kriegen, da gehen wir zu Jesus und sagen, bitte Herr, wasch mir meine Füße auch in dem, wo ich verletzt bin, reinige mich, mach mich heil. Und Jesus kann mich reinmachen. Und er tut es gerne. Manchmal ist das ein Prozess für uns. Wir brauchen das manchmal. Ich habe mir überlegt, soll ich das hier sagen oder nicht? Ich denke mir, zum Schließen der Predigt, ich sage das einfach mal so. Ich erzähle ein Beispiel von mir, was sehr privat für mich ist, aber wo mich Jesus einfach freigemacht hat. Und zwar war es so, dass bevor ich Linda kennengelernt habe, hatte ich eine andere Freundin, mit der war ich so quasi verlobt. Wir waren nicht offiziell verlobt, aber wir waren uns sicher, dass wir heiraten wollen und so weiter. Und war auch eine tolle Frau, bla bla. Aber ich habe damals Fehler gemacht. Es war einfach damals, ich war unfair und ich habe sie verletzt. Ja, und wir sind auseinandergegangen. Und da denkt man, jetzt so oberflächlich, ja gut, das kennt doch jeder von uns, der ein bisschen älter ist, ne, sowas passiert auf dieser Welt, ne, so easy. Stell dich nicht so an, was auch immer. Da gibt es ja alles Mögliche, was man so auch an Mauern hochzieht. Aber es hat mich Jahre, Jahre lang beschäftigt. Und ich hatte immer wieder Schuldgefühle in mir. Und zwar, ich habe das gestern versucht mal auszurechnen, wahrscheinlich 18 Jahre lang. Also auch zu Zeiten, wo ich mit Linda natürlich lange verheiratet war und wir sind glücklich verheiratet. Aber wo ich in mir zwischendurch, es kommt immer wieder hoch oder kam immer wieder hoch und hat mich gepiesackt und ich habe mich verantwortlich gefühlt, dass ich bei ihr, bei der alten Freundin, einen starken Teil in ihrem Herzen, in ihrem Leben kaputt gemacht habe. Und ich bin mir sicher, dass ich es wirklich viel kaputt gemacht habe bei ihr. Und ich kann das jetzt nicht in die richtigen Worte fassen, ich will das auch nicht emotional werden lassen, aber es hat halt mich selber immer wieder gefangen genommen. Weil es mir einfach leid tut. Und ich konnte es auch nicht bereinigen. Ich konnte es nicht berichtigen. Ich konnte gar nichts machen daran. Aber vor 2 Jahren oder sowas bin ich in Seelsorge gegangen, habe mit jemandem darüber gesprochen und wir haben das einfach gemeinsam. Ich habe das 1000 Mal vorher selber mit Jesus bereinigt. Und ich wusste auch, ja, es ist bereinigt. Und Gott würde es mir nie vorhalten, weil er es mit Jesus abgewaschen hat. Aber dass es in meinem Herzen, in meinem Kopf noch drinsteckt und dass es zu den unmöglichsten Situationen hochkommt und mich ärgern will, und mir sagt, oh, du bist aber schlecht, du kannst das doch nicht machen, guck mal, was du da gemacht hast. Oder wo es mich dann in Verzweiflung bringt oder meine Gefühle durchwühlt oder irgendwas. Das musste halt immer wieder neu bereinigt werden, immer wieder. Und wirklich geholfen hat mir diese Seelsorge, wo ich einfach mit jemandem darüber gesprochen habe. Ich habe das bekannt, ich habe das gesagt. Und wir haben in dieser Seelsorge darüber gesprochen, dass wir uns ganz, ganz bewusst gemacht haben, sag ich mal so verkürzt, was Jesus getan hat. Nämlich, dass ich es abgegeben habe. Und ich habe gesagt, es gehört nicht mehr zu mir. Und ich habe diese Sache, wo ich mich dann verantwortlich gefühlt habe, für das, was vielleicht an Schaden bis heute noch da ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe sie 20 Jahre nicht gesehen oder 18 oder so. Ja? Aber, dass ich diese Verantwortung an Jesus übergeben kann. Sie ist nicht mehr bei mir, auch wenn ich den Fehler getan habe. Ich gebe es ans Kreuz. Und Schuld ist nicht mehr bei mir, sondern Jesus hat sie getragen. Er hat sie genommen und ich gebe sie ab im Namen von Jesus Christus. Er wäscht meine Füße und ich bin rein. Und ich darf das für mich annehmen. Und mit so einer echten Reinigung, die vielleicht manchmal auch mit anderen Leuten zusammen vollzogen werden kann, wird man frei. Die Schrift sagt auch, bekennt einander eure Schuld. Das ist sicherlich nicht das Richtige, dass wir jeden Sonntag alle nach vorne laufen und jeder für alle 7 Tage der Woche einmal erzählen, was wir falsch gemacht haben. Gibt es ja genug, was man falsch machen kann. Aber dass man in speziellen Situationen mit Leuten, die sicherlich auch geistlich dann gut stehen, dass man Dinge bekennt und dass man sie bereinigt und vor dem anderen. Und der andere kann einem auch nochmal sagen, in Jesu Namen, ich spreche dir die Vergebung zu. Denn in Jesus ist sie erkauft und bezahlt. Das macht halt frei. Und seitdem zum Beispiel quält mich das gar nicht mehr. Es war jetzt auch nicht so, dass es mich das vorher jeden Tag gequält hätte, aber es hat mich gequält. Und es war da und es war nicht das Problem in meinem Leben. So, für mich selber, ganz privat für mich. Aber es kommt seitdem nicht mehr hoch. Und wenn es einfach so per Erinnerung einfach mal da ist, kann ich einfach sagen, nö, ist erledigt. Ohne ein Problem dabei zu haben. Ohne, dass es mich trifft. Ohne, dass es in mein Herz irgendwo reingeht und irgendwo dran zieht und sagt, du bist schuld oder irgendwas. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir alle sind dafür drauf ausgelegt, dass wir unsere Fußwaschung von Jesus, so demütig und so doof das auch ist, immer wieder machen lassen. Dass wir immer wieder, und am besten macht es in dem Moment, wo was schief geht, aber auch auf jeden Fall, gewöhnt euch das an, macht das jeden Abend im Bett, bevor ihr einschlaft, gebt eure Schuld, eure Dinge, die ihr falsch gemacht habt, an Jesus ab und sagt, bitte Jesus, vergib mir, was ich heute wieder falsch gemacht habe, wo ich Dinge unterlassen oder auch nicht gut gemacht habe. Vergib mir und wasch du mir meine Füße. Denn er ist gut und er reinigt und er macht uns dadurch frei. Das ist eigentlich die Hauptaussage dabei. Dadurch werden wir frei. Es geht nicht um irgend so ein Sündenregister, wo man irgendwie so ein schlechtes Gewissen hat und du hast das nicht gemacht und das nicht gemacht und das nicht gemacht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir in unserem Herzen Liebe empfangen können, ohne dass uns irgendwas blockiert. Und dass wir in unserem Herzen mit Jesus Gemeinschaft haben können und dass uns irgendwelche Sachen piesacken und ärgern und sagen, du bist nicht würdig oder so ein Quatsch. Und einfach das annehmen und wahre Freiheit haben und einfach in Freiheit leben. Locker und gelassen sein. Manchmal ist es ja so stark, dass jemand so angespannt ist, dass er selbst sich äußerlich schon nicht mehr bewegen kann in irgendwelchen Situationen so, weil man so... Und das soll weg sein, ganz in unserem Leben, dass wir frei denken und leben können. Und das macht Jesus Christus. Und da bete ich noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der bereit ist, uns zu waschen. Und du hast es in Ewigkeit bereits einmal getan. Es gilt für immer. Und wir nehmen es dankend an dir, Jesus. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass du wirklich da bist. Und ich möchte dir sagen, Herr, auch wenn das demütigt, aber Herr, wasch meine Füße, wasch unsere Füße. Komm zu jedem Einzelnen und wir wollen dich lassen und dir das bringen, was uns trennt von dir, was uns selber als Stolz in uns sitzt, als Hochmut, als Dinge, die wir tun wollen, obwohl sie nicht gut für uns sind. Dinge, die wir immer wieder falsch machen oder Dinge, die wir so begehren, in der Zukunft erst falsch zu machen. Herr Jesus, komm, bitte reinige uns. Wir brauchen deine Reinigung und deine Hilfe, damit wir frei sein können. Herr, schenke uns diese Freiheit. Lass sie wirksam werden von dem, was du uns schon lange geschenkt hast, denn es ist schon da. Wir wollen es annehmen von dir und wir wollen dir Danke sagen. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns innerlich frei machst und gesund machst. Dass du uns einfach befreist in allem, denn du hast für alles bereits alles bezahlt. Danke, Jesus Christus. Amen.